Eines Tages werden wir sehen, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind, sondern tatsächlich dem geoffenbarten Worte und Willen Gottes, der ja geschehen muss und geschehen wird, denn was Gott sich vorgenommen hat, das führt er auch aus.
Amen.
Es ist bekannt gegeben worden, dass wir Ostern in Krefeld sein werden. Es fällt auf das letzte Wochenende, aber wir haben Zürich vorverlegt auf den vierten Sonntag des Monats, um am letzten Wochenende dann hier sein zu können. Und wir hoffen und erwarten, dass viele kommen werden, um mit uns gesegnet zu werden. Das Gleiche trifft auf Pfingsten zu, wenn der Herr uns hilft und wir noch hier sind. Dann erwarten wir eine ganze Anzahl Brüder vom Ausland, die mit uns hier sein werden während der Zeit. Man muss heute ja sagen, so Gott will und wir leben und noch hier sind. Man weiß nicht, wann für dich oder für mich die letzte Stunde schlägt oder wann sie allgemein schlägt, dass wir alle zum Herrn hinaufgenommen werden. Ich möchte zwei Worte lesen, ehe ich dann aus der Predigt Bruder Brenhams weiter vortrage, aus Psalm 125, die auf den Herrn vertrauen, die gleichen dem Berge Zion, der nicht wankt, der in Ewigkeit feststeht. Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so umhegt der Herr sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Denn der gottlosen Zepter wird nicht lasten bleiben auf dem Erbteil der Gerechten, damit nicht auch die Gerechten ihre Hände ausstrecken zum Frevel. Erweise deine Güte, Herr, den Guten und denen, die redlichen Herzen sind. Doch die auf ihre krummen Wege abbiegen, die lasse der Herr hinfahren mitsamt den Übeltätern. Heil über Israel. Besonders der erste und der dritte Vers. Die auf den Herrn vertrauen, die gleichen dem Berge Zion, der nicht wankt, in Ewigkeit feststeht. Wer wirklich glaubt, der schwankt nicht hin und her. Er findet seinen Stand, er nimmt ihn ein. Er wird auf den Felsen gestellt, ist unbeweglich wie der Felsen, auf dem er steht. Wer nicht auf Sand gebaut hat, sondern sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt, der ist fest wie der Berg Zion. Der nicht wankt, der in Ewigkeit feststeht. Und dann Vers 3. Denn der gottlosen Zepter wird nicht lasten bleiben auf dem Erbteil der Gerechten. Auch das haben wir in diesen beiden Versammlungen erwähnt, dass Gott alles, was der Gemeinde zu Anfang gehörte und in sie hineingelegt wurde, aus Gnaden zurückgeben wird, denn das beinhaltet die Wiedererstattung, die Gottes Wort verheißen hat und von der wir schon viel gehört haben. Das zweite Wort aus dem Jakobusbrief, wo der Brenhim kommt in seiner Predigt gleich auf Hiob. Wir haben diesen Gottesmann in Verbindung mit Wiedererstattung schon des Öfteren erwähnt. In Jakobus 5 von Vers 10 lesen wir: Nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Ausharren die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Seht, Wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und voll Erbarmens ist. Wen sollen wir uns zum Vorbild nehmen? Die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Auch sie mussten ausharren und sie haben zum größten Teil nicht gesehen, wovon sie sprachen, aber sie waren überzeugt, dass der Zeitpunkt kommen würde, an dem sich alles erfüllt, was Gott durch ihren Mund gesprochen hat. Nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Ausharren, die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Im Hebräerbrief lesen wir von einer großen Wolke von Zeugen, von der wir umgeben worden sind. Zeugen, die von dem Zeugnis ablegen können, was Gott verheißen und was er erfüllt hat. Dann heißt es hier von Hiob, dass wir von seinem standhaften Ausharren gehört haben und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat, nicht den er in den Griff bekommen hat, nicht den er ganz elegant vorbereitet hat, den der Herr ihm bereitet hat. Wir kommen oder gelangen irgendwann zu dem Punkt, wo wir keinen Einfluss auf die Umstände nehmen können, wo wir ganz und gar auf Gott angewiesen sind. Und das war Hiob. Hiob saß auf der Asche, die noch übrig geblieben war, von allem, was niedergebrannt ist. Wo war seine Hoffnung? Was sollte er tun? Arbeitsunfähig, mit Geschwüren geschlagen, saß er dort auf der Asche und hatte seine Mühe, um sich ein wenig Linderung zu verschaffen. Äußerlich hoffnungsloser Fall. Und wer vorbeiging, hatte entweder Mitleid oder schüttelte den Kopf. Vielleicht noch einen guten Rat, aber Tat hatte keiner. Aber Gott hat die Not, Gott hat das Elend, den Zustand gesehen. Und als die Stunde kam, hat Gott geantwortet. Er hat geredet. Er hat gehandelt und schon war der Ausgang in einer majestätischen Weise vorbereitet und nahm seinen Lauf. Ich möchte das auf die Gemeinde beziehen, der ja die Verheißungen gegeben worden sind. Was übrig geblieben ist, stört uns nicht. Gott kann da, wo nichts ist, Großes tun. Über unser Bitten und über unser Verstehen. Er hat den Plan gemacht und dieser Plan kommt zur Ausführung. Ich lese den letzten Satz von dem letzten Abschnitt, den ich bereits heute Vormittag gelesen habe und fahre dann fort. Das Gesetz Gottes wird durch den Heiligen Geist jede Verheißung verwirklichen, ungeachtet der Lage, in welcher wir uns befinden. Hiob sagte, auch wenn mein Leib zerfällt, so werde ich dennoch Gott in meinem Fleische sehen. Es bedeutet nichts, wie gering wir sind, wie niedrig, wie unrein, wie unheilig, wie krank, wie angefochten wir sein mögen. Das Gesetz des Geistes Gottes gemäß seinem Worte erzwingt, dass ihm alle Dinge gehorsam sind. Der rechtmäßige Anspruch auf die Zurückerstattung wird durchgesetzt. Und dahinter sagte Bruder Brenham Amen. Ich meine, wir täten gut daran, wenn wir ab und zu unsere inneren Zustimmung freien Lauf lassen würden und mal wirklich ein Halleluja und ein Amen zu direkten Aussprüchen, die uns so nahe gehen, haben würden. Ich erwarte, dass wir vom Wort ergriffen, vom Geiste neu belebt, in der Gegenwart Gottes aufblühen, ja, dass neues Leben hervorkommt. Hiob gehörte zu denen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. In Kapitel 19, 25 hatte er ja schon gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Trotz allem, was über ihn kam, in seinem Herzen war es tief verankert. Er schaute nicht auf das, was seine Augen wahrnahmen. Er schaute auf den lebendigen Gott, von dem er sagte, und mag ich meines Fleisches ganz ledig sein? Ich werde Gott schauen.
Amen.
Welch ein Zeugnis, ungeachtet dessen, was um ihn geschah. In Kapitel 33, Vers 23, sprach er von dem Mittler, von dem Fürsprecher, von einem unter Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgibt und für ihn eintritt und spricht, lass ihn frei, dass seine Seele nicht zur Grube hinabfahre. Schon im Alten Testament hatte er den Blick für die Erlösung, für den Heilsplan Gottes, meint nicht, dass die Propheten blind waren und nur gesprochen haben. Sie hatten schon den Blick für das, was kommen würde, und sie forschten nur noch, zu welcher Zeit es in Erfüllung gehen würde. Sie haben es nicht gesehen, wir haben es erlebt und dürfen Gott dafür danken. Hier wird nun ganz was Eigenartiges gesagt. Es bedeutet nichts, wie gering wir sind, wie niedrig, wie unrein, wie unheilig, wie krank, wie angefochten wir sein mögen. Das Gesetz des Geistes Gottes gemäß seinem Worte erzwingt, dass ihm alle Dinge gehorsam sind. Der rechtmäßige Anspruch auf Zurückerstattung wird durchgesetzt. Gott hat das Wort gesprochen. Er kann es nicht mehr zurücknehmen. Er kann es nur noch erfüllen. Und zwar an denen, die es geglaubt haben. Aus Gnaden dürfen wir uns dazu zählen. Weiter sagt Bruder Brenham, es gibt Menschen, die solch ein Schuldgefühl entwickeln, dass sie sich dem Gericht nicht stellen möchten. Sie fürchten sich so vor dem Tode, dass sie ihren Verstand verlieren. Andere treffen unüberlegte Entscheidungen. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Schuldgefühle. Das eine kommt durch den Geist Gottes, der uns zur Buße leitet. Diese Buße landet nicht in der Verzweiflung, sondern in einer Bekehrung, in einem Hinwenden zu Gott, in einem Erlebnis mit Gott. Und dann gibt es ein Schuldbewusstsein, das der Ankläger der Brüder hervorruft, um uns zu knechten und uns in Verzweiflung zu bringen. Da müssen wir unterscheiden und uns auf die Seite Gottes stellen und im Glauben die Erlösung als rechtskräftig für uns annehmen. Weiter sagt Bruder Brenham, es ist sein eigenes Gesetz, sein Leben steht dahinter. Deshalb hat er bei sich selbst geschworen, weil er bei keinem Größeren schwören konnte. Er hat den Eid auf sich genommen, denn ein Bund konnte nicht ohne Eid bestätigt werden. Das können wir im Hebräerbrief nachlesen, weil Gott bei keinem anderen schwören konnte, schwur er bei sich selber. Er hat den neuen Bund, ebenfalls eingeweiht durch das Blut des Lammes, hat ihn als rechtskräftig für uns hingestellt. Ich lese weiter. Es gab keinen anderen Weg, nur er vermochte es zu tun, indem er alles auf sich nahm und für uns eintrat. Gott wurde Mensch durch seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung, hat er bewiesen, dass sein Gesetz wirksam ist. Wir haben es mit zwei verschiedenen Gesetzen zu tun. Das Gesetz des Buchstabens, das zur Verurteilung und zum Tode führt, und das Gesetz des Geistes, das aus dem Tode heraus in das Leben hinüberführt. Wir sind im neuen Bund. Gott hat die Schuld gesühnt, die Sünde vergeben und hat uns ewiges Leben geschenkt. Weiter lesen wir hier. Er kannte das Gesetz Gottes und dessen Wirksamkeit. Er wusste, es ist wirksam gemäß dem Worte Gottes. Denn das Wort Gottes wurde durch den Propheten gesprochen, der sagte, ich werde nicht zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Damit war der Fall erledigt. Das Gesetz Gottes muss gemäß dem Worte wirken, denn das Gesetz Gottes liegt in seinem Wort. Ich hoffe, dass wir uns nicht an den Begriff Gesetz stoßen. Was Bruder Brenim sagen wollte, ist doch Folgendes, dass im Natürlichen und im Geistlichen, im Worte Gottes alles festgelegt wurde, verankert wie in einem Gesetz. Bruder Brenim hat die Fische im Meer im Vergleich zu den Vögeln des Himmels als Beispiel gegeben. Gott hat dort Lebensbedingungen geschaffen, die so unterschiedlich voneinander sind. Aber alles für den bestimmten Bereich, alles nach seiner Art, alles geordnet und es hat Bestand bis auf den heutigen Tag. Alles, was im Worte Gottes auf Christus vorausgesagt wurde, hat sich bis zum letzten Buchstaben erfüllt. Was haben wir gesagt? Wenn Dr. Larkin richtig gezählt hat, haben sich 109 Weissagungen der Schrift beim ersten Kommen Christi erfüllt. Es stand geschrieben, wo er geboren würde, von seinem Dienst, alles stand geschrieben, bis hin zur Verhöhnung und Verlästerung, bis hin zu dem, dass um sein Gewand das Los geworfen werden würde. Alles stand geschrieben. Es war im Worte Gottes verankert und das Wort Gottes ist wie ein Gesetz. Daran war nichts zu ändern, es erfüllte sich, wie der Herr es gesagt hatte. Genauso dürfen wir glauben, dass alles, was Gott in seinem Worte verheißen hat, wie in einem göttlichen Gesetzbuch verankert wurde, daran kann nichts bewegt und gerührt werden. Es ist ein für allemal festgelegt und wird danach ablaufen müssen. Weiter lesen wir, der Heilige Geist ist hier, um dieses Gesetz für die Gläubigen rechtskräftig zu machen. Der Heilige Geist nimmt das Wort, legt es in die Herzen der Gläubigen hinein, kommt über sie als Kraft Gottes, um die Verheißung durch sie rechtskräftig wirksam werden zu lassen. Welch ein wunderbares Beispiel. Bruder Brenim gibt hier einen Vergleich. Hört ihn auch an. Doch ihr müsst das Merkmal eines Gläubigen haben und dazu bestimmt sein. Jemand mag fragen, hast du Kraft? Nein, aber Autorität. Wir selber haben keine Kraft, etwas zu tun, wohl aber die Autorität dazu. Hier ist ein ganz großer Unterschied. Und er gibt ein Beispiel, das ich jetzt auch vorlesen werde. Vor einiger Zeit sah ich einen Polizisten in Louisville, der auf der Straßenkreuzung stand. Die Mütze saß schief auf den Ohren, die Uniform hing lose an ihm herum. Doch als er pfiff, stoppten die Wagen. Was war's? Es war nicht die Kraft des Mannes. Es war die Stellung, die er innehatte. Sein Aufgabenbereich, der ihm zustand, den hat er wahrgenommen. Ihr wisst, drüben wird der Verkehr noch manchmal auf den Straßenkreuzungen per Polizisten so ein wenig gelenkt und geleitet. Der arme Mann, der könnte nicht einmal einen Wagen anheben. Der ginge in die Knie. Wenn es um Kraft geht, dann hatte er sie nicht. Aber er hatte etwas, das den Staat, die Regierung repräsentierte. Er trug eine Uniform. Ein Pfiff. Und alle gingen auf die Bremsen. Hier will Bruder Brenham ganz klar zeigen. Kinder Gottes, ihr habt keine Kraft in euch, mit der ihr etwas ausrichten könntet. Aber ihr habt Vollmacht bekommen. Ihr habt Autorität bekommen. Ihr habt das Wort bekommen. Ihr habt den Geist bekommen. Schaut nicht auf euch. Schaut auf den Stand, in den ihr vor dem Angesicht Gottes hineingestellt worden seid. Bruder Brenham führt weiter aus. Es war nicht die Kraft des Mannes, sondern seine Autorität. So ist es mit der Gemeinde. Nicht Kraft, dass irgendjemand kommt und sagt, ich habe Kraft, um dies oder jenes zu tun. Nein, der Herr sagt, ich gebe euch Macht, Vollmacht, Autorität über alle Gewalt Satans, dass wir Teufel austreiben können und so weiter. Jetzt sagt er hier, ungeachtet der Lage wird dadurch alles vollbracht. Gottes Gesetz wirkt nur gemäß seinem Wort aufgrund des Glaubens. Nicht aufgrund einer Glaubenssatzung, sondern aufgrund des Glaubens. Im Reiche Gottes sind alle Dinge auf die Glaubensgrundlage gestellt. Deshalb sagte Jesus, denen, die da glauben, werden diese Zeichen folgen. Wer nicht glaubt, dem können sie nicht folgen. Wer glaubt, dem müssen sie folgen. Weiter steht, schon seit Pfingsten versuchen die Menschen, die Gemeinde zu unterdrücken und sie als heilige Roller und Fanatiker zu beschimpfen. Die Gemeinde geht voran. Gott wird sie gebrauchen. Das ist so gewiss, wie ich hier stehe. Wir nahen uns jetzt dem Ende des Zeitalters. Gott helfe mir, dass ich es euch zeigen und beweisen kann, wo wir uns befinden. Die Gemeinde wird nicht zerstört. Es ist unmöglich. Tastet sie nicht an. Auch hier werden wir im Glauben gestärkt. Bruder Brenham sagt, die Gemeinde geht voran. Und mag es noch so langsam sein, und manchmal wie ein Stillstand uns vorkommen. Trotzdem ist es Zubereitung auf das, was Gott mit uns vorhat. Denn Stillstand wäre Rückgang. Und das möge Gott verhüten. Es wird uns hier von der Gemeinde gesagt, Gott wird sie gebrauchen. Das ist so gewiss, wie ich hier stehe. Wir haben also nicht nur gehört, wir haben Verheißungen empfangen, die uns betreffen und das, was Gott durch die Wiedererstattung in der Gemeinde tun möchte. Gott wird sie gebrauchen. Das ist so gewiss, wie ich hier stehe. Nicht nur Bruder Branham als Boten Gottes, sondern auch die Gemeinde, die von Herzen glaubt und dem Herrn dient, ihm gehorsam ist und ihm folgt. Er sagt, das ist so gewiss, wie ich hier stehe. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Wer sollte jetzt noch daran zweifeln? Vielleicht meinen wir, es sei schon alles zu Ende, der Film sei gelaufen, das Ende ist da. Gut, wenn es da ist, können wir es nicht ändern. Aber ich glaube, dass Gott am Ende seine Gemeinde in den gleichen Zustand zurückversetzt, in dem sie am Anfang war. Und hier wird uns gesagt, Gott wird sie gebrauchen, das ist so gewiss, wie ich hier stehe. Mögen auch viele Jahre vergangen sein, und was ich nicht hoffe, aber sollten noch Jahre vergehen, das würde nichts daran ändern, dass Gott es trotzdem tun wird. Ich lese weiter. Gott spricht von Zurückerstattung. Wir haben den Text aus dem Propheten Joel gelesen. Ich sprach einmal über dieses Thema, doch behandelte ich es nicht so eingehend, wie ich es heute vorhabe. Gott spricht hier in Joel von seinem Fruchtbaum, den er gepflanzt hat. Er pflanzte den Fruchtbaum am Pfingsttage. Diesen Baum setzte er zu einem Zweck. Er wollte, dass er seine Frucht trägt, die Frucht des Wortes Gottes. Er wollte eine Gemeinde, die durch alle Zeitalter hindurch sein Wort hält. Wenn wir hier schon von dem Fruchttragen und von diesem Baum sprechen, und wenn er mit der Gemeinde verglichen wird, dann müssen wir heute begreifen, dass wir nicht unsere Früchte tragen, sondern die Frucht Gottes, die Früchte des Heiligen Geistes und die Gaben des Heiligen Geistes. Wir kommen nicht zu Gott, um ihm etwas zu bringen. Wir kommen zu Gott, um von ihm beschenkt zu werden, um etwas mitzunehmen. Und wir sind dazu gesetzt worden, um Frucht zu tragen. Seine Frucht zu seiner Zeit. Diesen Baum setzte er zu einem Zweck. Er wollte, dass er seine Frucht trägt. Die Frucht des Wortes. Nicht eigene. Und auch darüber hat Bruder Branham gesprochen. Alle Denominationen bringen wieder nach ihrer Art hervor. Aber in der Gemeinde des lebendigen Gottes kann nur nach göttlicher Art hervorgebracht werden. Söhne und Töchter Gottes, die aus dem Samen des Wortes durch den Geist wiedergeboren worden sind. Und dann kommt Frucht des Wortes Gottes hervor. Er wollte eine Gemeinde, die durch alle Zeitalter hindurch sein Wort hält. Dazu müssen wir sagen, dass in allen Zeitaltern sein Wort gebrochen wurde. Aber er hat immer eine Botschaft gehabt und Menschen, die seine Botschaft aufgenommen und geglaubt haben. Und sie waren es, denen Gott geholfen hat. Ihr Ungehorsam wurde abgelöst vom Gehorsam und ihr Unglauben vom Glauben. Und sie wurden zu Gott zurückgebracht. Weiter steht hier, der Baum, den Gott pflanzte, sollte 9 verschiedene Arten von Früchten tragen und 9 Gaben des Geistes. Die 9 Früchte des Geistes und die 9 Gaben des Geistes gehören zusammen. Das ist der Baum Gottes. Er pflanzte ihn am Pfingsttage hier auf Erden. Welch ein wunderbarer Ausspruch. Jeder, der 1. Korinther 12 bis 14 gelesen hat, weiß, dass dort von 9 Geistesgaben die Rede ist. Jeder, der Galater 5 gelesen hat, weiß, dass dort von 9 Geistesfrüchten die Rede ist. Hier wird uns gesagt, der Baum, den Gott pflanzte, der sollte 9 verschiedene Arten von Früchten tragen und 9 Gaben des Geistes. Also merken wir jetzt, wo dem Baum die Dinge weggenommen wurden. Er ist kahl gemacht worden, abgefressen hier, weggenommen dort, nur noch ein verdorrter Baum ist übrig geblieben. Aber Gott hatte verheißen, wieder zu erstatten, neu zu beleben. Und wenn diese Neubelebung kommt, dann muss der göttliche Baum in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, wie er am Anfang war. Dann müssen die 9 Früchte des Geistes und die 9 Geistesgaben da sein. So haben wir es hier gelesen. 9 verschiedene Arten von Früchten tragen und 9 Gaben des Geistes. Mal eine Frage. Wir sind ja unter uns. Glauben wir alle von Herzen daran, dass das im Willen Gottes ist, dass eine Gemeinde am Ende in denselben Stand zurückversetzt und gebracht wird, wie sie am Anfang war? Glauben wir das alle? Glauben wir, dass dazu alle Gaben und alle Früchte des Geistes gehören? Dann haben wir zu glauben, dass dieses nur durch eine Geistestaufe möglich ist, wie sie am Anfang geschah. Hundertprozentig. Wir werden es nicht hervorbringen können. Aber Gott wird das Wort, das wir aufgenommen haben, durch seinen Geist in uns hervorbringen. Vielleicht sollte ich eben schnell aus Galater 5 diese Verse lesen, obwohl ich vermute, dass sie uns allen bekannt sind. Vielleicht lese ich auch schon vorher, damit wir den Unterschied wahrnehmen können und wissen, was zum alten Menschen gehört und was dann zum neuen Menschen gehört. Von Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartiges kann das Gesetz keine Anklage erheben. Die aber Christum Jesum angehören, haben ihr Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Amen. Haben es in den Tod gegeben, damit Christus sein Leben durch uns hier leben kann. Eins ist die Darstellung des alten Menschen, das andere der neue Mensch, in dem die Früchte des Geistes offenbar werden. Nicht die alten Früchte des Fleisches, sondern die neuen Früchte des Geistes. In Römer im 1. Kapitel hat Paulus den alten Zustand schon beschrieben und die Menschen wie folgt dargestellt. von Vers 29. Sie sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht. Sie sind Ohrenbläser, Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und hoffärtige Leute, Prahler, erfinderisch im Bösen, ungehorsam den Eltern, unverständig, treulos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie kennen zwar die göttliche Rechtsordnung genau, dass wer derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. Hier ist der Zustand des alten Menschen beschrieben worden. Uns geht es heute darum zu erkennen, was Gott uns in seinem Worte verheißen hat und womit wir jetzt zu rechnen haben. Ich lese weiter. David sah diesen Baum vor langer Zeit. Er sang die Psalmen. Sie wurden niedergeschrieben und wir freuen uns daran. Er sah den Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ein Mensch gepflanzt wie ein Baum Gottes an Wasserbächen. Wasserbächen nicht in der Einzahl, sondern in der Mehrzahl. 9 Geistesgaben und 9 Geistesfrüchte fließen hervor aus derselben Quelle. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. David sah es und sprach: Gesegnet ist der Mann. Dieser Baum kann nicht sterben. Seine Blätter verwelken nicht. Der Baum kann nicht sterben, was immer auch geschehen mag, weil er an Wasserbächen gepflanzt ist. Denn das Leben bleibt in den Wurzeln. Menschlich gesehen, wer die Gemeinde in der Dürre und besonders während dem dunklen Zeitalter schon längst vernichtet worden und hätte aufgehört zu existieren. Aber Gott hat in jedem Zeitalter einen Samen übrig behalten. Er hatte immer Menschen, die seine Stimme gehört haben, die seinem Worte Glauben schenkten. Hier wird weiter gesagt, wenn er verlacht und verspottet wird und Verfolgung über ihn kommt, betet er mehr und wird fester verankert, so dass er den Stürmen widerstehen kann. Nun, ein solcher Mensch, der gepflanzt ist an diesen Wasserbächen, wird davon genährt und hat einen festen Grund. Ein solcher Mensch hat Anteil an den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes, wie Gaben der Heilung, Weissagen und so weiter. Es sind viele Gaben, jedoch derselbe Geist und derselbe Geber. Rechnen wir damit, frage ich noch einmal, ob Gott das alles noch einmal tun wird. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir auch damit Enttäuschungen erlebt haben und dass Dinge nachgeahmt wurden oder schief liefen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht am Ende einen Leib zusammenfügen wird, der völlig und ganz unter der Leitung des Heiligen Geistes steht, wo niemand mehr mit eigenem Vorhaben, mit eigenen Plänen zur Versammlung kommt, sondern jeder vor dem Angesicht Gottes wartet, ob es einen Dienst oder eine Gabe betrifft, bis die göttliche Inspiration kommt und der Herr segnen und uns gebrauchen kann, wie er es zugesagt hat. Hier ist uns gesagt worden, Ein solcher Mensch hat Anteil an den Früchten und Gaben des Heiligen Geistes. Wie Gaben der Heilung, Weissagen und so weiter. Es sind viele Gaben, jedoch derselbe Geist und derselbe Geber. Und da spricht Bruder Brennan vielleicht an einigen Stellen über den Gedanken, dass das letzte Gemeindezeitalter in das Brautzeitalter übergeht, so dass am Ende aus dem Gemeindezeitalter eine Braut hervorkommt, in der Gott noch mehr segnen kann, als er während dem Gemeindezeitalter gesegnet hat. Und das lässt mich eigentlich glauben, und zwar anhand der Tatsache, dass Gott durch den Dienst Bruder Brenhams ja mehr getan hat, als durch alle Dienste innerhalb der Pfingstgemeinde. Wenn es um Totenauferweckungen, um Schöpfungswunder geht, dann hat es kein anderer aufzuweisen. Es gibt im Dienst Bruder Brenhams Dinge, die in keinem anderen Dienst geschehen sind. Und wenn er der Prophet Gottes war, der in diesem letzten Zeitalter gesandt wurde, um eine Botschaft an die Gesamtgemeinde zu richten, wissend, wie die Heilige Schrift sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt, das ist dann die Überwinderschar. Und diese Überwinderschar wird vor ihrer Verwandlung und Entrückung noch einmal die lebendig machende Kraft Gottes erleben müssen. Und dann wird geschehen, was über das hinausgehen wird, was während der Pfingsterweckung geschehen ist. Nehmt mich an dem Tage, wenn es geschieht, beim Wort. Aber nicht nur das. Wir wollen Gott bei seinem Wort nehmen. Und dann sehen wir im Urchristentum, ob es die Taschentücher oder Schweißtücher eines Paulus, ob es der Schatten eines Petrus, was ist da doch alles geschehen? Sollte Gott, wenn er wieder erstattet, weniger tun, als er damals getan hat? Ganz gewiss nicht. Er wird uns ein volles Maß des Geistes und der Kraft schenken. Ehe wir diesen Gedanken verlassen, möchte ich von euch hören, ob ihr glauben könnt, dass Gott der Herr direkt am Ende in der herausgerufenen Schar noch einmal Großes, ja Größeres tun wird, als bis jetzt geschehen ist. Amen. Könnt ihr es glauben? Von ganzem Herzen ist das die Wahrheit. Gott hat es in seinem Worte zugesagt und es wird geschehen. Es heißt hier weiter, dieser Baum verliert seine Frucht nicht. Doch wenn ein Baum ohne Wasser ist, verkümmert die Frucht. So ist es mit den heutigen Gemeinden. Das ist auch ein sehr wichtiger Ausspruch. Die Frucht mag noch da sein, aber sie ist kümmerlich. Sie ist nicht, wie sie sein sollte. Aber Gott wird neu beleben und es wird eine herrliche Frucht an diesem Baum zu finden sein. Weiter sagt er hier, ihr habt euch von diesen Wasserbächen, von den Gaben des Geistes entfernt. Es ist nur noch eine natürliche Gemeinde, die sich von den geistlichen Gaben und den geistlichen Früchten entfernt hat und ihre eigene Frucht hervorbringt. Hier beschreibt er unseren genauen Zustand. Eine Gemeinde, in der nicht die Früchte und Gaben des Geistes offenbar werden. Eine Gemeinde, die verkümmert ist. Eine Gemeinde, in der die Frucht verkümmert ist. Eine Gemeinde, in der die Gaben verkümmert sind. Aber Gott hat verheißen, ich werde wiedererstatten. Ich werde neu beleben Ich werde das, was der Nager und so weiter abgefressen hat, euch zurückgeben. Weiter heißt es hier, was tun sie? Obgleich sie gläubig sind, stellen sie sich dieser Welt gleich. Sie stehlen, betrügen, lügen, rauchen, trinken, nehmen an Glücksspielen und Partys teil. Sie bringen keine Frucht. Sie sind wie die Welt. Jesus sagt im Johannesevangelium, im 17. Kapitel, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Paulus schreibt in einem seiner Briefe, ihr begebt euch nicht mit ihnen in das gleiche Vergnügen und das verwundert sie. Warum nicht? Wir sind herausgekommen, um nicht wieder den breiten Weg zu gehen. Hier wird uns die Gemeinde, die jetzt als natürliche Gemeinde beschrieben oder geschildert wird, in der nicht mehr die Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes, sondern selbstgemachte Dinge hervorgebracht werden. Ihr Lieben, wir brauchen da nicht weit zu gehen. Wie viel Selbstgemachtes ist als Ersatz des vom Geist Gottes Gewirkten hervorgebracht worden? Und damit sind wir auf die Nase gefallen. Aber Gott wird uns aus Gnaden aus dem Staube erheben, von dem Aschhaufen herunternehmen und wird Gnade schenken, dass wir in allen Dingen Furcht Gottes haben. Ob es die Verkündigung, ob es den Gebrauch der Gaben betrifft, was immer im Reiche Gottes geschieht, als erstes muss die Furcht Gottes über uns kommen und erst dann gelangen wir in den Stand, in dem Gott uns segnen kann und zum Segen setzen. Nichts Eigenes hervorbringen und dann vielleicht noch sagen, so spricht der Herr, sondern abwarten, ob Gott spricht. Und wenn er spricht, mit Furcht und Zittern auf göttliches Geheiß weitergeben, was wir von ihm empfangen haben. Ich erwarte, dass ein Wirken des Geistes in derselben Klarheit kommt, wie die Botschaft, wie die Belehrung, ohne jegliches Wenn und Aber. Wir wissen, dass es stimmt. Wir wissen, dass es richtig ist. Nicht, weil wir es gebracht hätten, aber weil Gott es uns gegeben hat. Wir wären nicht töricht genug, um zu denken, dass wir uns etwas zugute halten können. Nein, es ist die Furcht Gottes, die uns in den Schranken des Wortes Gottes erhalten hat. Und so wie der Prophet Gottes in den Schranken des Wortes zu gehen und zu predigen hatte, so haben wir heute in den Schranken des Wortes Gottes zu lehren und zu glauben. Und so haben wir heute in den Schranken des Wortes Gottes uns Gott zur Verfügung zu stellen, damit ein echtes Wirken des Heiligen Geistes offenbar werden kann. Niemand, der es selber zu tun vermochte. Lass mich hier noch schnell lesen. Habt ihr es begriffen? Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht tritt auf den Weg der Sünder, der nicht sitzt im Kreise der Spötter, der gleicht einem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht zur rechten Zeit bringt, dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er beginnt, das gerät wohl. Hier wird uns der Zustand des Menschen beschrieben, der von Gott als Baum an die Wasserbächen gepflanzt wurde. Ein Mensch, an dem Gott Großes getan hat. Von ihm wird weiter gesagt, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Hier wird sein beide Male groß geschrieben. Also die Frucht Gottes zur Zeit Gottes. Wir tragen, wie wir gehört haben, nicht eigene Frucht. Wir tragen die Frucht des Heiligen Geistes. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit hervor. Gebt Acht auf das persönliche Fürwort. Es ist seine Frucht, die Frucht Gottes. In der Zeit, wo das prophetische Wort ergeht. Es ist die prophetische Zeit, in der Gottes Frucht in Gottes Zeit hervorkommt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Gottes Frucht zur rechten Zeit. Wenn der Botschafter, der zu kommen vorherbestimmt ist, auftritt, denkt daran, die Frucht Gottes kommt zur Zeit Gottes. Wenn der Botschafter auftritt, die Frucht verdorrt nicht. Weshalb? Weil es vorher bestimmte Frucht ist. Sie kann deshalb auch nicht zerstört werden. Ich habe den einen Absatz nicht zweimal gelesen. Er steht hier zweimal. Es ist eine Betonung. Hier sollte hervorgehoben werden, dass in dem Zeitabschnitt, in dem Gott den Botschafter mit dem prophetischen Wort sendet, wird ein Ruf ergehen und eine Herausführung der Kinder Gottes stattfinden. Menschen, die Ehrfurcht vor Gott, seinem Wort, seinen Knechten, seinem Tun und vor allem, was im Reiche Gottes geschieht, haben. Und so ist die Furcht Gottes dann auch der Anfang der göttlichen Weisheit. Das lese ich jetzt gern noch einmal und damit komme ich zum Schluss. Es ist die prophetische Zeit, in der Gottes Frucht, in der Zeit Gottes hervorkommt. Nicht zu deiner und meiner Zeit. Nicht wann du oder wann ich es möchte oder wann wir es wollen. Gott hatte die Zeit, seine Botschaft zu bringen. Und wir hätten vor gut 20 Jahren schon geglaubt, in einer ganz kurzen Zeit ist alles zu Ende. Hätte mir damals jemand gesagt, es werde 20 Jahre dauern, ich hätte ihn des Unglaubens bezichtigt und hätte gesagt, Bruder, Gott öffne deine Augen. Wie dankbar können wir sein, dass uns Gott Zeit und Stunde nicht wissen lässt. Welch ein Vorrecht, dass er sich Zeit und Stunde vorbehalten hat. Und es wird keinen Menschen geben, auch keinen Engel im Himmel, der diese Zeit wüsste oder sie angeben könnte. Es heißt hier, es ist die prophetische Zeit, in der Gottes Frucht in Gottes Zeit hervorkommt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit, Gottes Frucht zur rechten Zeit. Wenn der Botschafter, der zu kommen vorherbestimmt ist, auftritt. Also zuerst musste der Botschafter auftreten und die Botschaft bringen. Danach musste sie in alle Welt getragen werden, um den Menschen oder den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, davon Kenntnis zu haben, sie anzunehmen oder abzulehnen. Und erst dann kommt der Zeitabschnitt, in dem Gott Frucht hervorkommen lassen wird. Es wird nicht gesät und geerntet, es wird gesät und dann abgewartet und dann geerntet. Alles zur rechten Zeit. Und Hiob war es, oder Jakobus war es, der von Hiob schrieb, und er sagte, der Landmann wartet auf die Frucht des Feldes, bis sie den Früh- und den Spätregen empfangen hat. Auch wir warten darauf, dass der prophetischen Botschaft in diesem prophetischen Zeitabschnitt ein Segen über die Gemeinde kommt, der über das hinausgeht, was bis jetzt zu hören und zu sehen war. Ich kann es glauben, es würde Gott gut anstehen, wenn er am Schluss seinem Namen große Ehre bereiten würde durch das Große, das er tun wird, das all unser Denken übersteigen wird. Ich möchte nur noch ein Wort aus der Heiligen Schrift lesen. Ich hoffe, dass ich es finde, wo Paulus schreibt, dass er mehr zu tun vermag, als wir denken können. Wer weiß, wo es steht, kann es mir sehr schnell sagen. Ja, wer weiß es, wo es steht? Hier haben wir schon, Gott sei Dank, Epheser Kapitel 3, Vers 20. Auch ich habe es vorher nicht gewusst, habe auch es suchen müssen. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Wie wunderbar. Ihm, der die Kraft hat. Er hat die Kraft. Er hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Er gab Verheißungen. Er hat die Kraft, sie zu erfüllen. Glauben wir, dass er es tun wird und wir werden es erfüllt sehen. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Amen. Lasst uns nach vorne kommen und anbieten.
So wie ich bin.